Ich habe mir bei den Vorbereitungen viele Gedanken gemacht. Der erste war, eigentlich ist es schon unfair. Ihr sitzt alle hier unten und ich sollte hier an der Kanzel stehen. Da habe ich mir gedacht, ich mache es diesmal anders. Ich setze mich auch hin. Ich sitze mit euch hier im Kreis, mehr oder weniger im Kreis. Und wir machen uns Gedanken über Verheißungen. Als ich mich mit dem Thema Verheißungen auseinandergesetzt habe, da habe ich zuerst gedacht, ist etwas irritierend. Ist nicht so ganz mein Ding, weil die Verheißungen, das führt so dazu, dass ich mich eben zurücklehne, dass ich es mir bequem mache. Ich muss ja nichts mehr tun, ich kann einfach mich auf die Verheißungen verlassen. Wie zum Beispiel, was wir vorher gehört haben, bittet, so wird euch gegeben. Ist doch so bequem. Ist es das nicht? Ich bitte, er gibt mir, boah, super. Das ist doch so ganz nach meinem Sinn. Und da gibt es etwas, das ist noch viel besser. Denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn bittet. Boah, das ist doch super. Ich muss einfach nichts mehr. Nur zurücklehnen und mich bedienen lassen. So habe ich es doch wirklich gerne. So soll es doch sein. Der erste Vers, den ich euch vorgelesen habe, bittet, so wird euch gegeben, der steht in Matthäus 7, Vers 8. Und der zweite, den ich euch vorgelesen habe, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr um etwas bittet. Der steht in Matthäus 6, auch wieder Vers 8. Ich habe gedacht, das ist noch speziell. Wer immer die Verseinteilung da bei der Bibel gemacht hat, oder speziell hier bei Matthäus, dem hat wohl die Zahl 8 gefallen. Diese super Verheißungen, beide sind im Vers 8. Aber bei all dem Bequemen und Lustigen ist vor allem eines mir dann auch in den Sinn gekommen. Wie viele Leute erleben es, dass sie bitten und sie bekommen nicht? Wie oft gibt es die Situation, dass wir den Eindruck haben, dass diese Verheißung sich nicht erfüllt? Als ich da weitergedacht habe, da wurde mir bewusst, irgendwie ist das Ganze doch etwas komplizierter mit diesen Verheißungen. Wie gehe ich mit dieser Situation um, wenn ich den Eindruck habe, dass die Verheißung sich nicht erfüllt? Kann es denn überhaupt sein, dass sich diese Verheißung nicht erfüllt? Das Wort Gottes ist doch Wahrheit. Es ist reine Wahrheit. Kann ich dann diese Verheißungen überhaupt noch ernst nehmen? Nun, ich will jetzt keine theologische Abhandlung über diese Fragen machen, wie ernst kann ich Gottes Wort nehmen, was immer. Aber ich will versuchen, mich diesen Fragen an einem konkreten Beispiel anzunähern. Als ich als Kind in der Jungschar war, da haben wir immer wieder Verse auswendig gelernt. Und einer dieser Verse, den ich auswendig gelernt habe, der war Römer 8, Vers 28. Auch wieder zwei Achten drin, ist mir aufgefallen. Dieser Vers, Römer 8, 28, ist auch wieder eine Verheißung. Die Verheißung: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Oder, wie es Luther übersetzt hat, und so habe ich ihn damals auch auswendig gelernt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge zum Besten dienen. Boah, das ist doch Hammer. Das ist doch eine starke Verheißung. Alles dient zu meinem Besten. Da kann ich mich ja total entspannen. Ich muss keine Angst haben und ich muss mir keine Sorgen machen. Eigentlich wäre das doch schon Predigt genug. Eigentlich wäre da doch schon alles gesagt. Du musst keine Angst haben, du musst dir keine Sorgen machen. Aber warum geschehen dann oft so unfassbar schwierige Dinge in meinem Leben? Und was bitte soll gut sein an diesen schwierigen Dingen? Ich glaube, wir müssen da trotzdem etwas genauer hinschauen. Und das Erste, was mir beim genauer Hinschauen aufgefallen ist, ist, dass es ja hier eine Bedingung gibt. Eine Bedingung, eine Einschränkung. Diese Verheißung, dass alles zu meinem Besten dient, die gilt für diejenigen, die Gott lieben. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten oder eben zum Besten. Also ist hier die Frage, wer liebt denn Gott? Was heißt es, Gott zu lieben? Heißt Gott zu lieben, sind das die Leute, die, sagen wir mal, mindestens dreimal pro Monat einen Gottesdienst besuchen? Oder sind es die Leute, die regelmäßig hier bei uns in der Heilsarmee den Gottesdienst besuchen? Oder sind es vielleicht die Leute, die Mitglieder sind bei der Heilsarmee? Oder vielleicht auch noch einer anderen Freikirche? Was meint ihr dazu? Wer ist es, der Gott liebt? Wer ist hier gemeint? Wer kann sich auf diese Verheißung verlassen? Nun, mit diesen Annahmen kommen wir vermutlich nicht weiter. Ich habe mal die Bibel in die Hand genommen und gefragt, wer ist es, der Gott liebt? Und da sind mir zuerst andere Dinge eingefallen. Wer ist es schon mal nicht? Es sind nicht einfach die, die Herr, Herr rufen. Es sind nicht die, die sich besonders fromm geben, wie zum Beispiel die Pharisäer. Aber es hilft ja jetzt auch nicht weiter, wenn wir alle aufzählen, die es nicht sind. Wer ist es dann? Wer ist es, der sagen kann, ich liebe Gott? Und auch da hat Jesus uns ganz klar gesagt, was das heißt. Johannes hat es aufgeschrieben, im Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. That's it. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Für mich hat dieser Vers meine Frage ziemlich klar beantwortet. Wer Jesus liebt, der liebt auch den Vater. Vater, Sohn und der Heilige Geist, die sind eins. Also wer Jesus liebt, der liebt Gott. Und so haben wir doch hier eine Antwort. Und die Antwort, sagen wir, wenn Johannes und Paulus sich an einen Tisch setzen, dann kommt die Antwort heraus. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten oder eben zum Besten. Wenn wir diese beiden Verse so zusammenfügen, dann sehen wir die Bedingung, damit alles zu unserem Besten dient, ist mich von Gott führen zu lassen, dass ich das tue, was er will. Und das leuchtet ja auch irgendwie ein. Damit er alles zu meinem Besten machen kann, muss ich bereit sein, mich auf ihn einzulassen. Er kann mich dann einen guten Weg führen, wenn ich mich auch führen lasse. Aber keine Angst. Das soll nicht Druck machen. Denn unser Vater im Himmel, mein Vater im Himmel, er weiß genau, dass wir Fehler machen. Er weiß genau, dass wir vielleicht nicht ganz immer gehorsam sind. Und er kalkuliert das mit ein. Aber es geht um eine Grundhaltung, dass ich Ja zu Gott sage und zu seinem Weg. Dass ich Ja sage zu dem Weg, den Gott mit mir gehen will. Ich will mich auf seinen Weg einlassen. Ich will bei ihm sein. Ich will aus seiner Vergebung leben. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Er ist gestorben, weil er wusste und weil er weiß, dass wir das nötig haben. Wir brauchen diese Vergebung von unseren Sünden. Er musste für unsere Fehler bezahlen. Und er hat für all unsere großen und kleinen Verfehlungen bezahlt. Also keine Angst. Er weiß, dass wir manchmal Fehltritte machen. Das ist nicht gut. Aber er kann damit umgehen. Es ist nicht so, dass er unsere Fehler braucht, um etwas machen zu können. Ans Ziel kommen wir am direktesten, wenn wir mit ihm gehen, wenn wir ihm vertrauen. Aber er bringt es auch auf einem Umweg fertig, uns zum Ziel zu bringen, wenn wir Fehler machen. Wenn wir Ja sagen zu seinem Weg, wird uns alles zum Besten dienen. Darauf können wir uns verlassen. Da können weder andere Menschen noch Satan irgendetwas dagegen tun. Der allmächtige Gott hat das in seiner Hand. Aber ich habe dann gemerkt, auch damit sind wir noch nicht wirklich am Ende. Denn eine weitere Frage ist doch, was ist denn überhaupt das Beste für mich? Was ist das Beste für dich? Weißt du, was das Beste für dich ist? Ist es, wenn du den besten Job hast? Ist es, wenn du keine Konflikte hast? Ist es ein lieber Ehepartner, die besten Kinder? Ist es, wenn du dich nicht anstrengen musst? Wenn du einfach wunschlos glücklich bist? Was ist das Beste, das uns hier versprochen ist? Beim Nachdenken ist mir eine andere Frage gekommen. Was ist dein Ziel? Was ist das Ziel für dein Leben? Und wenn ich weiß, was mein Ziel ist, dann ist das Beste doch alles das, was dazu beiträgt, zu diesem Ziel zu kommen. Also muss ich ja zuerst wissen, was das Ziel für mein Leben ist, um zu wissen, was wirklich das Beste ist. Und wenn ich mich auf Gott ausrichte, dann wird sein Ziel für mein Leben auch mein Ziel für mein Leben sein. Gott will, dass wir in seiner Gemeinschaft leben, dass wir ewig bei ihm sein können. Er ließ seinen Sohn am Kreuz sterben, damit dieses Ziel erfüllt werden kann, damit wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Es ist Gottes großes Ziel. Und dieses Ziel, das können wir mit ihm verwirklichen. Und damit ist doch das Beste für unser Leben all das, was dazu beiträgt, dass wir mit ihm in Gemeinschaft sein können, dass wir nahe bei ihm sein können. Und da sind vielleicht manchmal schwere Zeiten, genau die Zeiten, die uns näher zu ihm bringen. Und da können auch schwere Zeiten das Beste für uns sein. Aber eines müssen wir uns bewusst sein. Dieses Ziel, nahe bei Gott zu sein, kann durchaus im Widerspruch mit unseren Zielen sein. Es kann durchaus im Widerspruch zu unseren Wünschen stehen. Unser Ziel, einen super Job zu haben, keine Konflikte zu haben, in der perfekten Familie zu leben oder was auch immer. Das Ziel, gut dazustehen vor anderen, das kann durchaus ein großer Widerspruch zu Gottes ewigem Ziel sein, dass wir in seiner Gemeinschaft sind. Und da heißt es wohl auch loszulassen. Da kann es nicht mehr um meine Erfolge, aber auch nicht mehr um meine Niederlagen gehen. Nein, es geht darum, mit Gott unterwegs zu sein, mit ihm vorwärts zu gehen, in seiner Nähe zu sein. Überlass Gott das Steuer in deinem Leben. Vertraue dich ihm ganz an, auch wenn es Dinge gibt, die dir schwerfallen. Wenn es Dinge gibt, die du nicht verstehen kannst, dann kannst du hingehen und endlos mit Gott diskutieren. Du kannst endlos mit ihm verhandeln. Du kannst deine Energie und deine Zeit dafür einsetzen, alles zu hinterfragen, was ist und sein könnte, und Oder du kannst deinem Vater im Himmel vertrauen, mit ihm weitergehen, auch wenn du vielleicht Dinge gerade nicht verstehst. Wenn in deinen Augen vielleicht Dinge schief laufen, Gott sieht weiter. Er weiß es viel besser. Er hat den Überblick, den wir oft nicht haben. Und da kommen wir zu einem anderen Problem. Unsere Wahrnehmung, unsere Vorstellung, die kann uns oft sehr in die Irre führen. Dinge sind oft nicht so, wie sie für uns scheinen. Sie sind oft nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Und dafür gehen wir wieder einmal aufs Wasser. Oder eigentlich besser in den Theoriesaal, bevor wir aufs Wasser gehen. Ich möchte euch da mal etwas noch zeigen. Segeln ist nicht immer ganz so einfach, wie es von außen aussieht. Wenn wir hier unser Segelschiff haben und hier haben wir Wind. Das brauchen wir zum Segeln. Aber wenn ich hier meine Richtung habe, wo ich fahre, dann bedeutet das, weil ich Wind und Strömung habe, dass ich eben nicht diese Richtung fahre. Wind und Strömung, die lassen mich abdriften. Das führt dazu, dass ich dann am Ende eben nicht die Strecke fahre, die ich sehe, sondern die Strecke. Meine Fahrt und der Wind und die Strömung. Das gibt am Ende eben diese Richtung, die ich dann fahre. Die Konsequenz daraus ist, wenn mein Schiff hier so steht, dann fahre ich nicht in diese Richtung. Ich fahre also, wenn das Schiff so steht, nicht hier hinauf, sondern das Schiff fährt immer so. Es fährt nie in die Richtung, die ich den Eindruck habe. Wenn ich gerade nach vorne schaue, schaue ich nie bei einem Segelschiff in die Fahrtrichtung. Das kann sehr verwirrend sein. Und genauso ist es doch oft auch im Leben. Es ist nicht so, wie wir es uns vorstellen. Wenn wir Jesus ans Steuer lassen, dann müssen wir ihm auch vertrauen, auch wenn es vielleicht im Moment komisch aussieht. Wenn ich hier bei dem Schiff bin und hier sind die Felsen, dann denke ich, der steuert mich direkt ins Unglück. Der steuert mich direkt in die schlimmste Situation. Aber wegen der Strömung komme ich eben nicht ins Unglück. Ich komme daran vorbei, auch wenn es für mich ganz anders aussieht. Oder die andere Situation ist, ich denke, ich weiß genau, wie ich zu diesem Hafen komme. Also, ich fahre Richtung Hafen. Nur das Problem ist, wieder genau dasselbe. Wenn ich genau Richtung Hafen fahre, dann komme ich dort nie an. Natürlich denkt ihr jetzt, ha, so dumm sind wir ja auch nicht. Ich kann vorzu immer korrigieren, den Kurs immer ändern und immer, oh, irgendwann bin ich hier. Und dann habe ich das Problem, dass der Wind von hier kommt und ich mit dem Schiff hier bin und ich habe keine Chance mehr, hier in den Hafen zu kommen. Und ich denke, das ist vielleicht etwas theoretisch. Wenn man dann wirklich auf dem Schiff ist, dann wird es sehr praktisch, weil ich komme nicht mehr in diesen Hafen. Okay, ich kann den Motor einschalten, das können wir heute machen. Aber das tut einem Seglerherz weh, wenn ich den Motor brauche, um ans Ziel zu kommen. Das sollte eigentlich nicht sein. Und ich denke, in unserem Leben ist das genauso. Viele Dinge können uns extrem täuschen. Vieles, was für uns schwierig aussieht, ist vielleicht wirklich gut. Und andere Dinge, die ich den Eindruck habe, ich habe das voll im Griff und ich komme da selbst hin, das täuscht eben manchmal auch. Dazu kommt noch, dass sich unter Umständen hier hinter den Felsen die Winde ändern können, die Strömung ändern kann. Und das sehe ich nicht, bis ich dort bin. Das nehme ich erst wahr, wenn ich da bin. Und dann ist es gut, einen Steuermann zu haben, Jesus zu haben, der das weiß, der den Wetterbericht vorher studiert hat, der die Gegend kennt und weiß, wie die Strömungsverhältnisse sind. All das ist für mich zu einem guten Bild geworden. Es ist nicht alles so, wie wir es wahrnehmen. Es ist so wichtig, einen guten Steuermann zu haben. Und es gibt nur einen Steuermann, der uns durch und durch kennt und der das Gebiet, in dem wir unterwegs sind, das Leben wirklich kennt. Und der ist Jesus. Er hat alles im Griff. Und er hat uns versprochen, dass wenn wir uns auf ihn verlassen, wenn wir ihn lieben, alle Dinge zu unserem Besten dienen. Und jetzt hast du genau zwei Möglichkeiten. So schön auf Englisch, believe it or not, glaub's oder glaub's nicht. Du musst dich entscheiden, dich voll und ganz Gott hinzugeben, ihm ganz zu vertrauen. Und dann ist es eine unglaubliche Entlastung zu wissen, der bei mir am Steuer steht, der kennt all diese Theorien, der weiß, wie er sich in dieser Situation verhalten muss. Und das ist eine große Entlastung. Er, der allmächtige Gott, will nur das Beste für mich. Und wenn du das glaubst, dann kannst du all das loslassen, was du jetzt noch krampfhaft in der Hand hältst. Du kannst die Hand, die frei wird, ausstrecken zu ihm und dich von ihm führen lassen. Du kannst dich von ihm führen lassen, zu ihm aufschauen und beten, dein Wille geschehe. Weil du ja weißt, sein Wille ist das Beste auch für dich. Es kann dir nichts Besseres geschehen, als wenn Gott seinen Willen in deinem Leben durchsetzen kann, wenn du ihn lässt. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken. Danken für deine endlose Liebe, die dich dazu gebracht hat, am Kreuz für uns zu sterben. Wir wollen dir danken, dass du uns durch und durch kennst, dass du weißt, was für uns gut ist. Und wir wollen dich bitten, dass du uns lernst, dir ganz zu vertrauen. Wir wollen dich bitten, dass du unser Leben ganz in die Hand nimmst, dass du mein Leben ganz in deine Hand nimmst. Wir danken dir für all das Gute, was du für uns bereit hast, auch in der nächsten Woche. Amen.